Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Katrin, ich arbeite im Marketing und mir gegenüber sitzt Dr. Kevin Krause. Hi Kevin.
Hi Katrin.
Schön, dass du da bist. Ich habe gerade schon gesagt, Dr. Kevin Krause sitzt vor mir. Du bist jetzt seit wenigen Wochen oder Monaten?
Ein paar Monaten inzwischen. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Wir müssen immer so Formulare abgezeichnet werden. Genau, also die Verteidigung ist schon ein bisschen länger her. Aber seit einiger Zeit darf ich mich jetzt offiziell Herr Dr. Krause nennen.
Ja, wie das dazu gekommen ist, so über den Prozess des Doktorwerdens, sprechen wir dann später nochmal. Wir steigen jetzt erstmal in dein Thema ein und ich habe sag erstmal dein Thema, sag's einmal ganz kurz und dann habe ich direkt die erste wichtige Frage dazu.
Ja, also mein Thema ist in englischer Sprache verfasst. Es nennt sich Understanding Creepiness, Experimental Investigations of Psychological Reactions and Marketing Effectiveness to Online Marketing Based on Digital Eavesdropping. Also auf Deutsch, welche Rolle Creepiness dabei spielt, wenn man sich von seinem Handy belauscht, überwacht fühlt.
Du hast jetzt gesagt, wenn man sich davon belauscht oder überwacht fühlt. Deswegen direkt die wichtige Frage. Hört's wirklich mit oder bilde ich mir das nur ein?
Ja. Also ich fange mal mit einem Praxisbeispiel oder Alltagsbeispiel an. Das kennen ja viele von uns. Man spricht irgendwie über irgendein Thema und geht später oder auch Tage danach ans Handy und sieht, boah, mir wird jetzt genau diese Werbeanzeige zu dem Thema angezeigt, worüber ich gerade gesprochen habe. Und es ist ja auch so, dass das manchmal auch so ganz abstruse Sachen sind. Zum Beispiel, man spricht irgendwie über einen Kachelofen. Also halt einfach irgendwelche Sachen, über die man halt im Alltag sonst nicht so unbedingt thematisieren würde. Und man geht auf Instagram, Facebook, keine Ahnung, Social Media und bekommt genau das als Werbeanzeige angezeigt. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, steckt da so ein bisschen mehr dahinter? Also ist das irgendwie wissenschaftlich belegt? Oder ist das einfach nur, Verschwörung? Einfach nur so ein urbaner Mythos, der da aufgezeigt wird. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten, die sich da in Wissenschaft, Praxis, aber auch wie gerade gesehen, den Alltag zeigen. Also wir sehen halt auf Seiten der Konsumenten, passiert tatsächlich im Alltag. Wenn man sich die Europäische Kommission anschaut, die sagt sowas wie definitely maybe. Also will sich da jetzt nicht unbedingt konkret festlegen.
Definitiv vielleicht. Das ist so ein bisschen schwanger.
Ja, genau. Wenn man die Tech-Konzerne fragt, also Mark Zuckerberg hat sich dazu öffentlich geäußert, aber auch Adam Mosseri, der aktuelle CEO von Instagram, die sagen, wir nutzen nicht eure Gesprächsdaten für Werbezwecke, das ist alles nur basierend auf Korrelation, Zufall, wir haben andere Arten und Wege, an das zu kommen, was euch interessiert. Also sie verneinen öffentlich, dass das gemacht wird. Und wir sagen halt, oder so war unsere Idee, ist ja alles schön und gut, wenn aber die Konsumenten denken, dass ihre Gesprächsdaten aufgezeichnet werden und für Werbezwecke verwendet werden und sie jetzt auch darauf zurückführen, auf ihre Gesprächsdaten und sich dann vielleicht noch zeigt, dass sich sowas halt auch auf die Wahrnehmung der Marke oder das beworbene Produkt oder auch noch weitere Marketingvariablen auswirkt, dann ist das ja trotzdem was es sich lohnt zu erforschen. Also um die Frage zu beantworten, klares Ja oder Nein, kann man so nicht geben. Wir sehen, die Konsumenten erfahren es, viele Konsumenten glauben daran und deswegen ist es einfach ein wichtiges Thema, mit dem man sich auseinandersetzen würde oder sollte.
Ist dir auch schon passiert, dass du dann eben über diesen einen Schuh gesprochen hast, von dem du vorher noch nie gehört hast und plötzlich wurde er dir angezeigt.
Genau. Also natürlich habe ich mich mit meinem Freund über Holz- und Kohleofen unterhalten, bin irgendwie so auf das Thema gekommen. Es ist ja in Berlin gerade im Wohnungsmarkt teilweise ziemlich drastisch zugeht und dass man in einigen Wohnungen halt einfach noch Holz- und Kohleöfen vorsieht. Das ist einfach halt ein Thema, dem man jetzt nicht unbedingt in jedem alltäglichen Gespräch begegnen würde. Und dann war es tatsächlich so, dass wir dann eine Werbeanzeige für Holz- und Kohleöfen angezeigt bekommen haben. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit oder die Annahme sehr nahe, zu sagen, das kann schon sein, dass es da so einen kausalen, so einen Ursache-Wirkungszusammenhang gibt. Und man da einfach so ein bisschen näher reinschauen sollte.
Ja, manchmal frage ich mich auch persönlich, wenn man dann so bei Insta am Durchswipen ist und oben gerade in den Stories ist oder wenn man eben jetzt, die Werbeanzeigen werden jetzt ja auch noch bewusster platziert, man kann die ja nicht mal mehr wegklicken sozusagen, ne?
Genau.
Manchmal kommt dann da zum Beispiel so von Otto, kommen dann unterschiedliche Sachen, die mich interessieren könnten und da frage ich mich so oft, wie zur Hölle kommt denn das jetzt bitte dahin? Und ich habe dann für mich auch gedacht, ich höre aktuell relativ viele Hörbücher. Die spielen dann auch zum Teil, keine Ahnung, irgendwo in Kanada oder eben in anderen Ländern generell. Und es ist auch oft, dass es mir dann, wenn ich das Hörbuch höre, tatsächlich komischerweise Sachen anzeigt, die entweder für dieses Land typisch sind oder teilweise zeigt es mir sogar Websites dann eben von den Ländern selbst an. Also die dann auch mit zum Beispiel ja, Italien mit .it hinten gehostet sind. Also ist definitiv eine italienische Website dann.
Ja.
Oder Amazon schwenkt plötzlich zu Englisch zu bestellen, so weil es gerade in Großbritannien spielt. Ganz wild.
Ja, also man merkt schon, da ist halt relativ viel miteinander verknüpft, gerade im digitalen Zeitalter. Und das ist gar nicht so leicht, da irgendwelche, ich habe gerade den Begriff des Ursache-Wirkungszusammenhangs angesprochen, da konkret zu sagen, naja, welche Datenquelle wurde denn jetzt benutzt, um diese entsprechende Werbung auszuspielen. Ja, also sehr viel, was da diffus im Hintergrund abläuft.
Und wie hat dann genau eure Studie ausgesehen? Was habt ihr dann genau erforscht und wie habt ihr denn auch zum Beispiel eure Probanden oder so gefunden? Weil gefühlt ist ja jeder eigentlich so ein potenzieller Proband für diese Studie, wenn er fragt, wer hat das schon erlebt. Habt ihr auch eine Umfrage gemacht, generell irgendwie relativ offen? Und?
Wir haben zu Beginn so ein paar ganz explorative Ansätze genutzt und haben da zunächst einmal schauen wollen, was sind denn überhaupt so Szenarien, Momente, die bei Konsumenten Creepiness auslösen. Also ich glaube, darauf komme ich vielleicht später noch zu sprechen, was das genau ist. Und da war eben genau dieser Punkt einer, dass eben, was man Werbeanzeigen begegnet, die scheinbar auf dem Offline-Verhalten basieren. Genau, worüber man halt im Vorfeld gesprochen hat. Und da haben wir gesehen, das wurde ja ungefähr so von guten zwei Dritteln von den damals Befragten eben als creepy erlebt. Und so sind wir einfach darauf gekommen, dass wir das Thema so ein bisschen näher mit erforschen. Das war im Jahr 2019, als wir die ersten Studien zu der Thematik durchgeführt haben. Also man sieht, so Dissertation, Doktorarbeit ist schon so ein sehr langwieriger Prozess. Aber war dann auch schön, so eine Entwicklung bei der Thematik zu sehen. Und wofür wir uns interessiert haben, war halt zu schauen, was ist denn das überhaupt? Also ich habe vorhin den Begriff Digital Eavesdropping genannt. Also inwiefern bewirkt mein Offline-Verhalten irgendwas im Online-Kontext? Und wir haben das probiert, so ein bisschen zu strukturieren und zu schauen, wie entsteht denn überhaupt Online-Werbung. Und normalerweise ist es ja so, wenn Werbetreibende Online-Werbung schalten sollen, dass sie sich häufig darum bemühen, personalisierte Werbung zu schalten. Also irgendwie in einer bestimmten Art und Weise Daten zu ermitteln, die zu dem passen, was die eigenen Konsumenten wollen, was sie gerne kaufen, wofür sie sich interessieren, damit halt nicht so generische Werbung geschalten wird, sondern eben Werbung, die zu meiner eigentlichen Zielgruppe passt. Also quasi Zielgruppenanalyse wird das ja auch häufig bezeichnet. Und da gibt es ja das typische Retargeting. Also es gibt das Targeting. Das ist die allgemeine Zugeschnittenheit der Werbeanzeige zu dem, was sich Konsumenten vorstellen und wünschen. Und das kennt man ja auch häufig. Man kauft sich irgendwie was bei Amazon. Man klickt auf irgendwas. Man besucht eine bestimmte Webseite. Und genau dieses Online-Verhalten verfolgt einen dann sozusagen auf weiteren Webseiten. Also das, was man gekauft hat, bekommt man nochmal auf anderen Webseiten als so eine Banner-Anzeige.
Vielleicht interessieren sie sich auch für.
Angezeigt. Also halt mein Online-Verhalten wird genutzt für Online-Werbung. Und da hat man schon gesehen, das ging so in Anfang der 2010er Jahre los, dass das halt damals war, was so ein bisschen Unbehagen bei Konsumenten hervorgerufen hat. Die haben sich da so ein bisschen ausspioniert gefühlt, verfolgt auch gefühlt. wo man ja heute sagen würde, naja, so funktioniert halt Online-Werbung. Also ist halt relativ erklärbar geworden über die letzten Jahre. Mein Online-Verhalten wird für Online-Werbung genutzt.
Ist ja auch so ein bisschen wie wenn wir uns jetzt unterhalten und ich erzähle dir zum Beispiel, boah, ich hätte super gern so einen pinken Pullover und du findest dann einen und sagst zu mir, Katrin, guck mal, ich habe den pinken Pullover hier gefunden, vielleicht ist der ja was für dich und genau das passiert dir irgendwie dann
ganz
auch.
Genau.
Online,
im
Hintergrund.
Genau.
Ich weiß nicht im ersten Moment, dass ich gerade gesagt habe, dass ich den pinken Pulli suche.
Genau. Und im Unterschied dazu haben wir uns dann überlegt, wie können wir denn das, was halt schon recht etabliert und bekannt ist, vergleichen mit etwas, was halt noch nicht so stark etabliert ist und bekannt ist bei den Konsumenten, was vielleicht eher so ein bisschen auf Erfahrungen beruht. Und dann auf die Idee gekommen, naja, wenn ich halt als Markttreibender irgendwie Werbung schalten möchte, muss ich ja auf bestimmte Datenquellen zugreifen. Ich habe gerade gesagt, beim Retargeting ist das eben halt das Online-Verhalten, das, was ich online mache. Und übertragen auf das Digital Eavesdropping wäre das ja eben mein Offline-Verhalten. Also wenn ich im Offline-Kontext über irgendwas spreche und diese Offline-Daten dann für etwas im Online-Kontext genutzt werden. Also beim Retargeting haben wir halt so den Link zwischen Online und Online. Und im Unterschied dazu beim Digital Eavesdropping haben wir den Link zwischen Offline und Online. Und da wollten wir einfach schauen, wenn wir davon ausgehen, dass halt dieses Digital Eavesdropping irgendwas bei den Konsumenten macht, macht es ja Sinn, das mit etwas zu vergleichen, was halt schon recht den Konsumenten bekannt ist. Und so haben wir dann quasi unsere zwei, Gruppen, man nennt es auch Experimentalgruppen in der wissenschaftlichen Forschung, gefunden, die wir dann einfach mal systematisch miteinander vergleichen wollten, um zum Beispiel zu dem Schluss zu kommen, dass bestimmte Datenquellen, wenn diese genutzt werden für Datenzwecke, eben bessere oder auch schlechtere Wirkungen beim Konsumenten erzielen können als andere Datenquellen.
Und wie habt ihr die Leute gefunden? So, hey, du fühlst dich vom Internet verfolgt, sollen wir uns das mal zusammen angucken?
Genau. Wir haben das halt immer recht offen gehalten. Mhm. Also wir wollten die Konsumenten oder halt generell in der empirischen Forschung, zu Beginn ist es ja wichtig, die Leute dann nicht in eine bestimmte Richtung zu lenken und eine bestimmte Assoziationen herzustellen, sondern haben da erstmal ganz normal mit Umfragen begonnen. Und zu Beginn, da war das eher so ein bisschen szenariobasierte Forschung. Das heißt, wenn wir unsere zwei Zielgruppen da miteinander verglichen haben, also Retargeting auf der einen Seite, das Digital Eavesdropping auf der anderen Seite, dann wurden die erstmal randomisiert einer von zwei Gruppen zugewiesen. Also beispielsweise die Retargeting-Gruppe hat dann halt so ein typisches Szenario zum Lesen bekommen. Also stellen Sie sich vor, Sie shoppen irgendwie auf Amazon und das, was Sie gekauft haben, in den Warenkorb gelegt haben, wird Ihnen später auf einer Werbeanzeige als personalisierte Werbung präsentiert. Wie beurteilen Sie diese Werbung? So war das Szenario beispielsweise in der Retargeting-Gruppe, im Vergleich dazu in der Eavesdropping-Gruppe. Da war es halt so, stellen Sie sich vor, Sie sprechen über irgendein Produkt, gehen danach an Ihr Smartphone und bekommen genau das als Werbeanzeige angezeigt. Wie beurteilen Sie die Situation? Wie fühlen Sie sich dabei? Wie beurteilen Sie die Marke? Würden Sie auf die Werbeanzeige klicken? Und so weiter. Das waren so ein bisschen die ersten Schritte, die wir uns da angeschaut haben und konnten da halt schon recht eindeutige Ergebnisse sehen. Also dass natürlich die auf Eavesdropping basierende Werbung eben weitaus schlechter bewertet wurde als die auf das Retargeting basierende. Und dann kann man natürlich sagen, naja, ist ja schön und gut. Wir haben ja da ja so recht sterile Umgebungen geschaffen, halt recht strukturiert, haben halt die Texte da so vorgegeben, wie uns das gepasst hat, was normalerweise auch so ist. Also man spricht ja immer von Validität in der Forschung, damit wir eben recht präzise sagen können, worin liegen denn jetzt Unterschiede zwischen unterschiedlichen Bedingungen. Muss ja aber nicht heißen, dass das, was man da sich so schön zurecht konstruiert hat, sich aber auch so in der Realität zeigt. Deswegen sind wir da auch noch einen Schritt weiter gegangen und haben tatsächlich auch versucht, ein Verhaltensexperiment durchzuführen. Das hat bei uns am Lehrstuhl stattgefunden und da haben wir die Probanden einfach zu einer Laborstudie eingeladen. Natürlich haben wir ihnen da vorher so eine kleine Cover-Story erzählt und haben ihnen halt gesagt, naja, unser Gebäude hier, es ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und wir wollen einfach mal schauen, ob wir das so ein bisschen modernisieren können. Ja, damit sich die Probanden so ein bisschen wohler fühlen, wenn die hier in unser Labor kommen. Haben denen so erzählt, die Studie, die hat damals zur Sommerzeit stattgefunden und haben denen erzählt, es geht in der Studie darum, dass ein neuer Ventilator in dem Labor installiert werden soll. Und also haben halt zuerst so ein bisschen Smalltalk durchgeführt mit den Probanden, als die unser Labor betreten haben. Und da begann eigentlich auch schon die erste Manipulation. Also in der Eavesdropping-Gruppe war es so, dass wir diese Probanden dazu gebracht haben, über den bevorzugten Ventilator zu sprechen, also halt ihre Präferenz laut auszusprechen. Wohingegen es in der Retargeting-Gruppe so war, dass sie eben nicht mit dieser Gesprächssituation konfrontiert worden sind, sondern sie sollten ihre Wahl auf einem iPad treffen. Also quasi analog zu dem, wenn man halt irgendwie mit einem Techniker, mit einem technischen Gerät interagiert, das sollten die eben auch bei uns im Labor machen, damit wir halt einmal eine Gesprächssituation simulieren konnte und einmal irgendwie so eine Interaktion mit einem technischen Gerät, was halt in dem Fall die Retargeting-Bedingung war. Und danach gingen halt noch so ein paar Ablenkungsaufgaben, mit denen wir die Probanden da konfrontiert haben. Und haben dann die entsprechenden Variablen unseren Probanden vorgelegt, wie sie sich gefühlt haben in der Situation, als ihnen die Werbeanzeige gezeigt wurde, wie sie das Produkt bewerten würden, wie sie die Werbeanzeige bewerten, ob sie das Produkt kaufen würden oder nicht kaufen würden. Und genau, um quasi zu sehen, zeigt sich das, was wir da in unseren Online-Studien gesehen haben, auch tatsächlich im Verhalten der Probanden. Und im Originalfall wäre es natürlich super, wenn wir irgendwie ja auf die Smartphones unserer Probanden hätten zugreifen können, wenn wir die halt irgendwie hätten hacken können, dass wir da genau die Werbeanzeige in die Smartphones reinschalten, über das, was vorher gesprochen wurde. Aber das geht natürlich nicht aus ethischen Gründen. Falls das irgendwie mal irgendwann möglich wäre, falls man eine Ethikkommission finden würde, die ein solches Experiment ja absegnen würde und das auch technisch machbar wäre, dann wäre das natürlich super. Aber das ist natürlich auch immer so, dass man, egal was man erforscht, dass man da natürlich auch immer an die Grenzen von dem gerät, was man erforschen kann. Aber so sind wir ungefähr vorgegangen. Bei dem haben wir es natürlich über ganz viele verschiedene Studien gemacht, haben da verschiedene Experimente durchgeführt, haben das mal mit Bekannten, mit unbekannten Marken gemacht, mit wichtigeren, also mit sensitiveren Produktgruppen, mit weniger sensitiven Produkten, um halt auch zu schauen, kann man das vielleicht auch auf andere Kontexte generalisieren.
Okay, dann wäre jetzt noch der Zeitpunkt, um zu erklären, was ist Creepiness?
Mhm. Also Creepiness, so ist ja auch der Titel meiner Dissertation. Und wir wollten schauen, was ist denn da so ein zentraler Prozess, der bei Konsumenten stattfindet. Und bei Creepiness ist es so, also man kennt das ja irgendwie so aus dem Alltag, wenn man irgendwie sagt, es ist gerade mega creepy, was mir hier passiert. Ich kann das gar nicht so richtig einordnen. Mhm. Und das, was so in der Alltagspsychologie unter Creepiness verstanden wird, ist schon noch mal ein bisschen unterschiedlich von dem, was man in der Wissenschaft darunter versteht. Mhm. Also im Alltag ist das ja einfach nur, man sagt jetzt, es ist creepy. Wenn man dann aber so gebeten wird zu beschreiben, naja, was ist es denn genau, kann man das vielleicht auch gar nicht so gut verbalisieren. Und das wurde auch versucht, so ein bisschen in die Wissenschaft zu übertragen. Da sagt man eben, Creepiness hat zum einen eine emotionale Komponente und zum anderen auch eine kognitive Komponente. Die emotionale Komponente meint damit so Empfindungen wie, ja, ich fühle mich gerade irgendwie komisch, ich kann gerade gar nicht so beschreiben, was los ist, ich habe ein komisches Gefühl.
So Unbehagen.
Genau, Unbehagen. Das ist nicht unbedingt Angst, es ist keine konkrete Bedrohung. Aber einfach irgendwie, irgendwas ist gerade los, was ich komisch, merkwürdig, mulmig finde. Und das gepaart mit einer kognitiven Komponente. Ich habe es gerade schon ein bisschen so angesprochen. Man weiß gerade nicht, was los ist. Man weiß nicht, warum man das gerade komisch findet. Irgendwas passiert gerade, was man sich nicht wirklich erklären kann. Und diese Kombination, emotionales Unbehagen, aber auch kognitive Unsicherheit, bilden quasi in Kombination das Konstrukt von Creepiness. Also irgendwie so eine gewisse Irritation. Ich fühle mich komisch, weiß aber nicht genau warum. Mhm. Und da haben wir einfach vermutet, dass wenn man einer Werbeanzeige begegnet, die auf dem Digital Eavesdropping basiert, dass das irgendwas macht mit Konsumenten. Dass das irgendwie so eine Art von, ja, ich sag mal, Normüberschreitung darstellt, irgendwie, wo so ein bisschen die Grenzen zwischen Offline-Welt und Online-Welt verschwimmen, was ja beim Retargeting nicht unbedingt der Fall ist. Da hat man irgendwas gemacht im Online-Kontext und es passiert irgendwas im Online-Kontext. Also mein Online-Verhalten bewirkt Online-Werbung. Und beim Eavesdropping ist es ja genau mein Offline-Verhalten, was irgendwie was im Online-Kontext bewirkt. Und da war quasi unsere Grundhypothese, Eavesdropping führt zu mehr Creepiness bei den Konsumenten als das generelle Retargeting.
Und habt ihr das dann auch mit eurer Ventilatorstudie dann nochmal belegen können? Wie hoch war der Creepiness-Faktor dann? Hattet ihr das auf so einer Skala oder
Genau. Also die Creepiness, die wird quasi über so eine Skala gemessen. Das sind so Items wie, ich habe mich mulmig gefühlt in der Situation. Es ist was passiert, das ich mir nicht erklären konnte. Es geht gerade etwas vor sich, was ich nicht verstehe. Es ist passiert gerade was Unerklärliches. Und da haben wir gesehen, dass es wurde auf einer 7-stufigen Skala erfasst, also von Stimme überhaupt nicht zu, bis Stimme vollkommen zu. Und kann man natürlich auch kontextübergreifend anwenden. Also kann man zum Beispiel sagen, wie fühlen Sie sich in der Situation? Oder auch in unserem Kontext, wie haben Sie sich oder wie fühlen Sie sich, wenn Sie eine solche Werbeanzeige sehen beispielsweise? Und da haben wir schon sehr eindeutig sehen können, dass die Werbeanzeigen, die auf dem Eavesdropping basieren, zu weitaus mehr Creepiness führen, als die auf dem Retargeting basieren. Einfach, weil da irgendwas passiert, was man sich halt noch nicht so konkret erklären kann, im Vergleich zu etwas, was man sich eben sehr gut bereits erklären kann.
Ja, also ich bin jetzt auch so eine Person, wenn mir sowas passiert, wenn ich sowas so komisch finde und nicht so ganz verstehe auch, dann bin ich auch oft Tendenz, ich höre jetzt auf mein Bauchgefühl, wenn ich die Werbung jetzt komisch fände, ich würde nicht unbedingt dann kaufen und ich würde das Produkt auch nicht so weiterverfolgen wollen, aus Prinzip. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht. Habt ihr auch da so ein bisschen nachgefragt, wie das jetzt sich dann, ich sag mal, weiterentwickeln würde?
Das haben wir halt auch sehr schön in unseren Daten sehen können, dass es eben nicht nur bei dieser Emotion Creepiness bleibt, sondern dass da eben auch noch viel mehr passiert, was da im Hintergrund abläuft. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass wenn die Konsumenten Creepiness erleben, dann reduziert das zunächst einmal die Einstellung zu der Werbeanzeige. Also so Fragen wie, hat einem die Werbeanzeige gefallen? Fand man die Werbeanzeige sympathisch? Eine schlechtere Einstellung. Und auch da war noch nicht Schluss. Das hat dann auch die Klickwahrscheinlichkeit auf eine solche Werbeanzeige reduziert. Man sagt ja immer so im Online-Marketing, Likes und Follower sind alles. Und wir haben da halt so ein bisschen die Klickwahrscheinlichkeit als unseren Indikator herangezogen für die Marketing-Effektivität. Und das war eben so, also man nennt es auch serielle Mediation, um bei Fachbegriffen zu bleiben, dass eben Eavesdropping zu mehr Creepiness führt als Retargeting, was in Folge die Einstellung zur Werbeanzeige reduziert und sich in Folge in schlechterem Klickverhalten auch widerspiegelt. Also dass es halt nicht nur auf emotionaler Ebene stehen bleibt, sondern tatsächlich auch konkrete Konsequenzen hat für den Markttreibenden.
Habt ihr euch auch ein paar Markttreibende in dem Kontext konkret angeschaut dann?
Also zu Beginn der Studien haben wir immer mit unbekannten Marken gearbeitet. Einfach aus dem Grund, dass wir da bestimmte Assoziationen mit Marken verhindern wollten. Es ist ja so, bestimmte Marken sind bestimmten Konsumenten bekannter als anderen Konsumenten. Bestimmte Marken lösen positivere Assoziationen bei Konsumenten aus als andere Marken, jetzt ohne konkrete Beispiele sind, aber kann ja jeder für sich überlegen, welcher Marke man positiv gegenübersteht und welcher nicht. Deswegen haben wir vorrangig unbekannte Marken getestet, haben aber auch in einer Studie einen bekannten Händler im Vergleich zu einem weniger bekannten Händler getestet und konnten in der Untersuchung tatsächlich auch sehen, dass wenn es sich um einen bekannten Händler handelt, dann auch nochmal die Creepiness-Werte ein bisschen geringer ausgefallen sind. Das kann natürlich mit so Faktoren zusammenhängen, wie zum Beispiel Vertrauen. Also, dass man vielleicht sagt oder diesen Händler, der bekannt ist, ein bisschen mehr entschuldigt oder auch in Schutz nimmt oder vielleicht auch dann solche Begegnungen eher auf Zufall attribuiert, kann natürlich aber auch noch andere Erklärungen in dem Fall geben. Genau.
Ja, um das so ein bisschen einzuordnen, in welchem, ich nenne es jetzt mal Fachbereich, hat denn diese Forschung stattgefunden? Weil es ist ja schon, also Marketingpsychologie, aber das ist ja dann quasi Wirtschaft und es ist auch Psychologie. Ja. Wo ist es mehr zugeordnet oder ist es 50-50?
Ich würde sagen 50-50. Also vielleicht kurz zu meiner Einordnung. Ich bin eigentlich Psychologe, also ich habe einen Bachelor und Master Psychologie studiert und habe dann promoviert am Lehrstuhl für Marketing und Konsumentenverhalten. Und tatsächlich ist das halt je nach Uni unterschiedlich. Manchmal ist das im Bereich der Psychologie angesiedelt, manchmal ist das im Bereich der klassischen BWL angesiedelt. Hier war es jetzt im Bereich der klassischen BWL, aber eigentlich ist es Wirtschaftspsychologie. Also das, was in der Wirtschaft passiert, probiert man mit psychologischen Theorien zu erklären. Kommt, glaube ich, einfach darauf an, ob man sich jetzt mehr quasi auf dem passiert, was im Konsumenten vorgeht. Also ob man sich jetzt auf die Creepiness konzentriert oder ob da ein bisschen mehr im Fokus steht, was am Ende rauskommt. Oder also ob es da zum Beispiel auf die tatsächlichen Klicks geht. Das wäre ja eher so die Marketing-BWL-Perspektive. Aber bei uns stand eigentlich beides so ein bisschen im Fokus.
Okay, dann was jetzt ja dabei rausgekommen ist, ist auf jeden Fall, dass dann diese personalisierte, aber so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal unzuordnungsbare Werbung, dass die eben diese Creepiness auslöst, aus marketingtechnischer Sicht also wahrscheinlich nicht so schlau einzusetzen.
Genau, ja. Das ist auch so einer der zentralen Punkte, die wir da als unsere Implikation mitnehmen würden, weil wir einfach sagen, naja, wenn ich jetzt Markttreibender bin und ich möchte irgendwie meine Produkte an die jeweiligen Konsumenten bringen, die halt tatsächlich auch wollen, dann habe ich ja so viele Datenquellen, auf die ich zugreifen kann. Also ich kann mir halt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich kann mir halt Klicks anschauen, ich kann mir das Online-Kaufverhalten anschauen. Es gibt ja so ganz viele Loyalitätsprogramme, also Payback ist ja ein gutes Beispiel. Payback weiß ja alles über uns, wenn wir da registriert sind. Wir kennen ja unser gesamtes Kaufverhalten und können da auch sehr leicht ableiten, welche potenziellen Produkte für meine Zielgruppe interessant sein kann. Und da muss ich mich natürlich fragen als Markttreibender, müssen es denn jetzt unbedingt auch meine Gesprächsdaten sein? Kann es nicht auch sein, dass ich mich, keine Ahnung, manchmal über sonst was unterhalte, was aber in gar keiner Weise mit irgendeiner Kaufabsicht assoziiert ist? Und dadurch, dass wir ja auch gesehen haben in unseren Daten, Eavesdropping, wenn es denn passiert oder wenn die Konsumenten davon ausgehen, dass Eavesdropping stattgefunden hat, führt es zu mehr Creepiness und reduziert die Markteffektivität, würden wir halt dazu sagen oder den Marktexperten raten, macht es halt einfach nicht. Also es ist vielleicht einfach eine Grenze, die da überschritten wird. Gesprächsdaten haben nicht immer unbedingt was mit tatsächlichen Kaufabsichten zu tun, sondern nutzt da einfach andere Quellen, die halt beim Konsumenten akzeptiert sind, bei dem die Konsumenten verstehen, was da im Hintergrund abläuft. Würden da auch klar davon abraten, eben Eavesdropping zu verwenden. Unabhängig davon, ob das tatsächlich gemacht wird oder nicht. Aber wir sehen eben, viele Konsumenten denken, dass das passiert.
Habt ihr euch auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie ich mich als Konsument davor eventuell, ich sag mal, schützen kann? Also wie kann ich denn meine Einstellungen dann vielleicht auch wählen, sodass ich das möglichst gering halte, dass das Handy tatsächlich mithört? Also bei uns passiert es jetzt gerade hoffentlich nicht, weil das Handy liegt jetzt außerhalb von unserem Studio. Ja. So dick sollten die Wände hier jetzt hoffentlich sein.
Ja.
Aber mal gucken, ob ich nachher irgendeinen Bericht angezeigt bekomme.
Ja. Tatsächlich ist es so, dass man aus Seiten des Konsumenten, also aus eigener Sicht, da nicht unbedingt was dafür tun kann. Also es gibt da so eine Theorie, die nennt sich Watermarking. Und das bedeutet quasi, dass je weiter die Digitalisierung voranschreitet, die digitalen Endgeräte sogenannte Wasserzeichen identifizieren können. Das geht sehr gut, wenn jetzt zum Beispiel auf dem Smart TV irgendwas erzählt wird, dann kann eben mein Smartphone quasi das, was technisch berichtet wurde, transferieren, als so eine Art Wasserzeichen aufzeichnen und dann in entsprechende Werbung ausschalten. Und man geht davon aus, dass das eben auch mit Gesprächsdaten passiert. Also die Handys sind dann quasi in so einer bestimmten Art und Weise programmiert, dass wenn ein bestimmter Begriff fällt, dann so eine Triggerung stattfindet im Smartphone und dann eine entsprechende Werbeanzeige ausgespielt wird. Jetzt kann man natürlich hingehen und schauen, welche Berechtigungen haben denn überhaupt meine Apps. Also man kann ja sich durch seine Apps scrollen und die dann eben, diese App hat Zugriff auf Gesprächsdaten. Und das sieht man halt tatsächlich sehr oft, halt auch Apps, zum Beispiel teilweise auch Finanz-Apps, die eben Gesprächsdaten aufzeichnen und analysieren, wo man sich da manchmal auch fragt, naja, was wollen die denn überhaupt mit meinen Gesprächsdaten? Die sollen einfach nur meine Bankdaten überwachen. Aber oft ist das halt so, dass eben auch bei vielen Apps Gesprächsdaten aufgezeichnet werden. Und man könnte jetzt natürlich als Konsument hingehen, halt sich durch seine Apps scrollen und überall diesen Haken wegsetzen bei der Erfassung von Gesprächsdaten. Das kann man machen. Dann ist natürlich aber wieder die Frage, was passiert, wenn jetzt ein Software-Update kommt oder wenn sich mein Handy ausschaltet und man schaltet es wieder an und da ist irgendwie eine Einstellung drin, die alles wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Man hat nicht unbedingt Kontrolle darüber, was im Hintergrund abläuft. Das heißt, in der Theorie kann man das natürlich machen. Ob das dann auch passiert, ist dann natürlich auch wieder eine andere Frage. Aber vielleicht so eine wichtige Perspektive wäre vielleicht auch so ein bisschen, ja, Perspektivenwechsel. Also es ist ja so, wenn man sich als Konsument im Online-Bereich aufhält, dass man da ja vieles kostenlos machen darf. Also ich nutze ja Instagram kostenlos, ich nutze LinkedIn kostenlos, ich nutze ganz viele Webseiten kostenlos. Und dass man da vielleicht auch so ein bisschen überlegt, das muss ja auch irgendwie durch eine bestimmte, ja, Art und Weise betrieben werden im Hintergrund. Und dass man da vielleicht auch argumentieren oder überlegen könnte, naja, die armen Markttreibenden müssen ja auch irgendwie an ihre Daten kommen und sich dann auch überlegt, ist das denn jetzt wirklich so dramatisch, wenn da jetzt das genutzt wird, über das ich besprochen habe. Es gibt immer so verschiedene Perspektiven, aus der man so eine Thematik betrachten kann.
Ja, und für viele ist es ja auch schon zu einer Art Normalität geworden einfach. Genau. Also Man hat dann vielleicht ab und zu noch diese creepy Momente, wo man sich so denkt, ey, keine Ahnung, wo es das jetzt wieder hergenommen hat, dass mir jetzt irgendwie die, keine Ahnung, die Gartenschere angezeigt wird, wo ich doch vor 3 Wochen irgendwie bei meinen Eltern gefragt habe, oh, habt ihr die Hecke geschnitten, so ungefähr, genau. Wo kommt das jetzt plötzlich jetzt her? Ja. Aber im Großen und Ganzen ist man es ja irgendwie auch schon so ein bisschen gewohnt.
Ja, genau. Wir hatten auch so gesehen, also am Ende, wenn man so eine Forschungsreihe durchgeführt hat, überlegt man ja auch immer, wo kann die Reise noch hingehen? Ja, was kann ja so zukünftiger Forschungsbedarf sein? Und da haben wir auch gesehen, dass es natürlich sinnvoll wäre, solche Gewöhnungseffekte auch zu untersuchen. In der Wissenschaft wird häufig auch von sogenannten Chilling Effects gesprochen, also quasi die Anpassung an dem, was die Digitalisierung möglich macht. Und da könnte man ja auch wieder überlegen, passt man vielleicht sein eigenes Verhalten dahingehend an, weil man vielleicht auch die Befürchtung hat, dass das eigene Handy mithören könnte. Also ich denke jetzt nicht so an Alltagsbeispiele wie die Gartenschere, sondern wenn es zum Beispiel um psychische Probleme geht oder wenn es irgendwie um Medikamente geht, wenn man zum Beispiel nicht möchte, dass die Technologie weiß, wenn ich bestimmte Krankheiten habe oder vielleicht auch in der aktuell angespannten politischen Situation, wenn man das Gefühl oder auch die Angst haben muss, dass man bestimmte Dinge im privaten Kontext nicht laut aussprechen darf, weil dort eben ja bestimmte Daten genutzt werden könnten für Marketingzwecke. Und das wäre dann natürlich ein wichtiger Punkt zu überlegen, ist das eine Entwicklung, in die man sich hinbegeben möchte oder würde es da schon einen Sinn machen, einen Riegel vorzuschieben und konkret zu sagen, bestimmte Datenquellen zu nutzen ist in Ordnung, aber bei anderen Datenquellen wäre es halt besser, das komplett zu unterlassen.
Ja, auf jeden Fall eine spannende Ansicht und da kann ja auch jetzt jeder mal, der zugehört hat, ein bisschen in sich gehen und gucken, wie es so die nächsten, ja, erstmal 1-2 Monate und dann Jahre weitergehen soll. Wie geht's bei dir denn weiter? Hättest du jetzt, nachdem du jetzt ja schon sehr, sehr lange intensiv geforscht hast, auch nochmal Lust, nochmal so ein Forschungsprojekt mit anzugehen?
Ja, doch, schon. Ich bin ja jetzt so ein bisschen raus aus der aktiven Forschung. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt also so viele Sachen, die man da prinzipiell noch erforschen kann. Und ich denke, gerade auch in der Gesundheits- und Fitnessbranche gibt es da sehr viel Potenzial an Forschungslücken, die man da auch noch füllen kann. Nee, doch, könnte ich mir durchaus vorstellen, auch in dem Bereich noch weiterzumachen.
Ja, und wie fandst du diese Zeit der Forschung generell? Wie lange hat es gedauert? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dann, du hast jetzt eben gesagt, also Bachelor, Master, Psychologie, dann zu sagen, hey, ich habe jetzt erstmal, wie lange hast du studiert dann an sich?
Das waren schon 6 Jahre, ja doch, 6 Jahre Psychologiestudium.
Und dann zu denken, und jetzt haue ich noch einen drauf hier.
Ja, es ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Es ist ja so, wenn man Psychologie hört, hat man ja häufig so ein bisschen, ja, diese therapeutische Schiene so ein bisschen im Blick. Das ist aber so, was viele nicht wissen. Nach dem Psychologiestudium, wenn man psychologischer Psychotherapeut werden möchte, ist man nach dem Master nicht fertig, sondern muss noch eine mehrjährige Ausbildung absolvieren, die man im besten Fall, im schlimmsten Fall selbst finanzieren muss, für die man aber auch nicht vergütet wird. Man tut quasi was für die Gesellschaft, bekommt aber häufig während der Ausbildung jetzt nicht unbedingt so viel da zurück. Deswegen war für mich sehr schnell klar, nee, den Bereich möchte ich auch einfach aus monetären Gründen nicht unbedingt eingehen. Ich möchte halt das Wissen, was ich im Psychologiestudium erworben habe, für andere Zwecke verwenden, wie zum Beispiel für Forschungszwecke. Und da hat sich so ein bisschen Masterstudium bei mir herauskristallisiert, dass mich einfach so ein bisschen, ja, dass es Zahlen- und datengetriebene Arbeiten so ein bisschen mehr anspricht, was ja jetzt nicht unbedingt so üblich ist, wenn man so an ein Psychologiestudium denkt, aber man braucht natürlich das ganze Wissen, was man in der Psychologie gelernt hat, um ja wirklich wissenschaftlich gute Studien durchzuführen, um damit eben bestimmte ja, Prozesse in der Praxis zu erforschen. Und so bin ich im Masterstudium auf die Veranstaltung Marktforschung aufmerksam geworden. Also können das Psychologiestudenten da verschiedene Nebenfächer wählen, unter anderem Marktforschung, das eben vom der BWL-Fakultät angeboten wurde. Und da habe ich dann auch dann nochmal final gesehen, dass die Psychologieforschung eben auch tatsächliche Anwendungskontexte haben kann, die aber auch für wirtschaftliche Entscheidungen von sehr hoher Relevanz sein kann. Ich habe vorhin den Punkt von Marketing-Effektivität angesprochen und habe mir dann vorstellen können oder habe mir dann vorgestellt, nee, das ist eigentlich so ein ganz cooler Bereich, in dem man eintauchen kann. Möchte und was vielleicht so klassischen Marketingagenturen vielleicht oft noch so ein bisschen zu sehr an der Oberfläche bleibt, wird in so einer Promotion im Bereich Marketing, Konsumentenverhaltensforschung natürlich sehr auf Detailebene analysiert. Also wo es ja im praktischen Marketing oft darum geht, mache ich jetzt Marketingkampagne A oder B? Mhm. Was bringt mir Output? Was bringt mir Follower? Was bringt mir Likes? Ist natürlich in der Forschung im Marketingbereich ein bisschen tiefgreifender. Da schaut man eben genau auf das, was passiert zunächst im Konsumenten. Was denkt der Konsument? Was fühlt der Konsument? Was motiviert den Konsumenten? Und was hat das für Reaktionen und Konsequenzen? Aber natürlich auch Konsequenzen, die eben tatsächliche Relevanz mit sich bringen. Und das fand ich einfach sehr cool, quasi, dass man so ein bisschen, also von allem so ein bisschen mitbringen kann und das eben sehr detailliert erforschen kann, auch wenn es natürlich ein sehr langwieriger Weg gewesen ist. Und ich sage immer, wenn man mich jetzt fragen würde, würdest du jetzt und gleich nochmal promovieren? Würde ich, glaube ich, eher sagen, ja, nicht unbedingt jetzt sofort. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und ja, schau einfach mal, was sich in den nächsten Jahren da so ergeben kann.
Und bist du dann von dir aus dann am Lehrstuhl auf die zugegangen, hast gesagt, ich hätte hier Interesse dran und dann habt ihr zusammen nach einem Thema geschaut? Oder hatte sich das auch aus der Veranstaltung so ergeben schon?
Indirekt. Ich wollte eigentlich nur Hiwi sein am Lehrstuhl. Ich bin da als Psychologe in diese BWL-Veranstaltung gekommen und da ist es halt so, im Psychologiestudium hat man halt weitaus mehr Statistik. Als das halt bei den BWLern der Fall ist. Da stehen andere Fächer im Vordergrund und man kratzt da auch so im Bereich Statistik nur so ein bisschen in der Oberfläche. Und da war ich ja dann so sehr aktiv, auch in der Vorlesung und bin dann am Ende manchmal zu der Professorin und oder auch der Übungsleiterin hingegangen und habe halt gefragt, ob die halt Hiwi-Stellen zu besetzen haben. Das hat aber zeitlich nie so ganz gepasst und dann war ich irgendwann am Ende des Studiums und hatte eigentlich eher so ein bisschen an so eine Übergangsmöglichkeit gedacht. Und dann hieß es aber, nee, Hiwi aktuell werden nicht gesucht, aber wir suchen eine Promotionsstelle. Und da hatte ich erst noch so ein bisschen gezögert, weil ich dachte, ich habe mich mit dem Thema Promotion eigentlich noch gar nicht so auseinandergesetzt. Als ich das dann aber gemacht habe, habe ich dann aber auch gesehen, aus den Gründen, die ich halt vorher gesagt habe, man kann sich halt sehr intensiv mit einem Thema auseinandersetzen, da aber auch schauen, wie kann man diese tiefe Auseinandersetzung nutzen, um tatsächlich irgendwas in der Praxis zu bewirken. Und da habe ich dann entschieden, nee, ich mache das jetzt einfach mal, ich schaue mir das mal an. Und bereue es auch nicht, das gemacht zu haben. Ist wahrscheinlich nicht der leichteste Weg gewesen, aber ich denke auch ein Weg, bei dem man halt sehr viel auch mitnehmen konnte. Also ich war da jetzt schon einige Jahre an dem Lehrstuhl, aber habe da wirklich sehr viele Erfahrungen gemacht. Also waren da auf internationalen Konferenzen, wir sind in die USA gefahren, wir waren, Frankreich ist jetzt nicht so weit von hier entfernt, aber konnten halt ganz viele verschiedene Länder sehen, konnten da unsere Forschung vorstellen, konnten da Kontakte knüpfen, die sich auch danach noch gehalten haben. Also ist halt wirklich eine unglaublich lehrreiche Zeit und sehr viel Input, den man da mitnehmen kann. Also halt nicht nur auf fachlicher, sondern halt auch auf menschlicher Ebene, wenn man an die ganzen tollen Menschen denkt, die man halt so über die vielen Jahre da kennengelernt hat.
Hört sich auch sehr gut an. Und hast du dann hauptberuflich promoviert in dem Fall?
Genau, das war eine Besonderheit an dem Lehrstuhl, an dem ich promovieren durfte. Ich hatte eine 100-prozentige Stelle als Promotionsstudent bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und das ist eigentlich auch nicht so selbstverständlich. Häufig ist es so, dass man nur Stellen im Bereich von 50, 60, manchmal 75% erhält. Und das war dann eben eine Besonderheit in diesem Lehrstuhl. Was aber auch heißt, 100% arbeiten und dann die Promotion läuft dann halt so, über dem, was über die 100% rausläuft. Aber ich glaube, das ist halt ganz normal. Also ich glaube, wenn man promoviert, dann muss man vorher wissen, man sitzt da viel in der Freizeit, man sitzt da viel nach der regulären Arbeitszeit, man muss sich da am Wochenende hinsetzen. Und wenn man das nicht bereit ist zu investieren, dann bringt so eine Promotion auch nichts. Also wenn man halt so einen normalen 9-to-5-Job haben möchte, dann gibt es da bestimmt Möglichkeiten, aber nicht, wenn man promovieren möchte. Die muss man sich einfach im Vorfeld bewusst sein. Und irgendwann ist man aber auch so sehr drin. Da sagt man auch nicht, ich werfe das jetzt alles hin, sondern man hat halt schon so viel im Vorfeld geleistet. Es soll ja auch irgendwas am Ende dabei rauskommen, weil dann irgendwie der Weg, der hinter einem liegt, dann halt oft schon weitaus größer ist, als das, was man eben noch zu bewältigen hätte. Und dann zieht man das halt am Ende auch einfach durch. Auch wenn man sich jetzt zwischendurch irgendwie dachte, ich komme irgendwie gar nicht mehr klar. Ich habe da irgendwie 50 Paper auf meinem Schreibtisch zu liegen und nichts macht irgendwie Sinn. Meine Daten machen keinen Sinn. Aber am Ende, klappt es ja dann doch immer irgendwie.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Das haben auch unsere Kollegen Dr. Andreas Barz und Dr. Marcel Reuter. Mit denen hat mein Kollege Carsten Bethäuser schon gesprochen. Das haben die auch gesagt. Es wird auf jeden Fall Momente geben, in denen man denkt, ich habe wirklich keine Ahnung, warum ich damit überhaupt angefangen habe. Aber es lohnt sich am Ende trotzdem, wenn man es eben macht, weil man es aus Leidenschaft macht. Man sollte es nicht einfach machen, um sich einen Titel jetzt hier ranzuarbeiten.
Ja, genau. Also man sagt ja in der Psychologie, da gibt es ja so Motivationsforschung. Da gibt es ja die extrinsische Motivation, also halt so Motivation aus externen Gründen, wie Geld, Anerkennung und so weiter. Aber eben auch weitaus wichtiger, die intrinsische Motivation. Also das halt zu machen, was einen antreibt, wofür man brennt. Und wenn man halt nicht für Wissenschaft brennt, wenn man nicht dafür brennt, sich mit irgendeiner Thematik auch auseinanderzusetzen, wochenlang auseinanderzusetzen, nach Fehlern und Widersprüchen zu suchen und das eben detailliert zu analysieren, dann ist Promovieren nichts für einen. Wenn man aber sagt, ist okay, kann ich mal machen, so ein paar Jahre, dann findet man da schon einen ganz guten Weg für sich.
Auf jeden Fall. Hast du jetzt noch irgendwas zu deiner Arbeit oder zu dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, wo du sagst, es wäre dir wichtig, das noch loszuwerden, oder?
Was man, glaube ich, auch nicht vernachlässigen oder auch so ein bisschen im Blick behalten sollte. Es ist ja so, dass halt die Forschung, die läuft ja nicht so im stillen Kämmerlein ab, sondern man probiert das Ganze ja auch immer an die Außenwelt zu tragen. Also es läuft halt so, man hat halt Hypothesen, führt Studien durch, macht seine Studien, schaut sich die Ergebnisse an. Im besten Fall kommt das genauso raus, was man sich im Vorfeld überlegt hat und schreibt das Ganze dann zusammen zu einem Forschungsbericht. Wir sagen auch gerne Paper dazu. Und diese Paper, die werden dann in internationalen Journals eingereicht, um die eben versucht, möglichst zu veröffentlichen. Und das ist halt ein Prozess, den viele, glaube ich, auch unterschätzen. Also das kann durchaus mal 1 bis 2 Jahre dauern. Das läuft halt so, man schreibt da halt sein schönes Paper zusammen, schickt das an irgendeinen Journal. Und dann wird das halt kritisch beäugt und dann kommt das halt irgendwann wieder. Im besten Fall ist man quasi eine Runde weiter im Review-Prozess. Im schlechtesten Fall wird man direkt aussortiert, weil die halt sagen, ist alles viel zu schlecht. Der gute Fall ist aber auch nicht immer unbedingt der beste Fall, weil man die sagen dann halt immer, naja, ist ja alles schön und gut, aber hier sind die 100 Punkte, die schlecht sind in diesem Paper. Mach die bitte noch, schreib das Paper nochmal und dann schickt es uns nochmal zu, aber bitte besser. Und das läuft dann halt teilweise über mehrere Review-Runden. Und bei mir hat das bei einem Paper ja auch knapp ein Jahr gedauert. Also quasi von der initialen Einreichung eines Papers, bis dann die finale Version akzeptiert wurde. Und das muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen bewusst sein, dass das halt auch nicht einfach alles so von jetzt auf gleich passiert. Also, dass man da halt auch lernen muss, mit Rückschlägen umzugehen. Ich hatte auch mal einen Reviewer, sind ja immer anonyme Reviewer, der auch gesagt hat zu dem Thema Eavesdropping, naja, warum erforscht ihr denn überhaupt irgendetwas, wo noch nicht mal klar ist, ob das wirklich passiert oder nicht? Oder ja gut, wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr Studien gemacht und so und man kann das halt auch mit einem Satz niederknien. Ja, und auf so Sachen muss man sich halt einfach einstellen, dass dann da eben auch sehr harte Kritik kommen kann, dass auch das, wo man sich überlegt hat, naja, das macht doch aber Sinn aus meiner Sicht. Ich habe mir ja auch was dazu überlegt und dann halt irgendwie, dass es halt dann von Kopf zu Fuß komplett kritisiert wird und man sich dann damit auseinandersetzen muss mit dieser Kritik. Das ist, glaube ich, etwas, was viele junge Doktoranden am Anfang noch gar nicht so auf dem Schirm haben, weil es ist ja auch meistens so, dass es halt so Musterstudenten sind, die ja so eine Promotion angehen, aber dann halt irgendwie so, ja, teilweise auch bloßgestellt zu werden, also wirklich halt vollends kritisiert zu werden, damit muss man halt lernen, umzugehen. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, dass Resilienz ist ja häufig so ein Stichwort. Ja. Das lernt man halt wirklich durch so eine Promotion und eben auch nicht aufzugeben. Also, dass man halt da schon mit vielen Rückschlägen umgehen muss, mit sehr viel Kritik umgehen muss und immer halt versuchen muss, die Kritik, die ja häufig dann am Ende doch immer irgendwie gerechtfertigt ist, mit der umzugehen und eben die Sachen, die halt vorher gut waren, okay waren, dann sehr gut zu machen. Ich denke, ja, das ist ein wichtiger Punkt, auf den man sich einstellen sollte.
Und dann sind wir auch nochmal bei dem Punkt, dass wenn ich jetzt permanent gefühlt nur auf den Deckel bekomme, dass ich am Ende vielleicht denke, weißt du was, das Geld, das könnt ihr behalten, ich lasse das jetzt sein, ich will einfach nur meine Ruhe, ich möchte meinen 9-to-5-Job, ich möchte in dem, keine Ahnung, ob zufrieden oder unzufrieden, egal, einfach um 5 Uhr meinen Stift fallen lassen, dass wenn ich das aber wirklich von ganzem Herzen will, wenn das ein Thema ist, das mir wichtig ist, dass ich dann sage, und ich erforsche das, weil ich das will, weil mir das wichtig ist und wenn du das hinterfragst, dann hinterfragst halt, aber ich mache trotzdem weiter und am Ende wirst du auch wissen, warum ich es erforscht habe, ne, dass man da wirklich so hinterbleibt.
Ja.
Und dass das tatsächlich einfach viel eher kommt, wenn man selber dafür brennt und motiviert ist.
Ganz genau. Und vielleicht noch als Ergänzung dazu, auch so ein bisschen zu realisieren, dass es auch ein bisschen too much sein kann irgendwann, dass man auch so ein bisschen lernen muss, loszulassen. Also ich hatte ja gerade von diesem Review-Prozess erzählt, danach war ich halt mega niedergeschmettert, weil ich mir auch dachte, boah, ja, was soll ich denn jetzt überhaupt noch machen? Also es ist ja scheinbar, selbst wenn ich mir Gedanken mache, führt es halt zu keinem guten Ergebnis und es war dann auch so, dass am Ende auch so ein bisschen die Zeit knapp wurde und ich arbeite ja hier in der Abteilung Wissenschaft und Forschung. Und da ist dann auch so ein bisschen knapp, also meine Promotion war noch nicht abgeschlossen. Ich hatte aber hier bereits das Angebot in der Abteilung zu starten. Das war alles so ein bisschen zeitkritisch. Und da habe ich gesagt, nee, ich schreibe das jetzt hier, ich bringe das hier zu Ende. Ich reiche das halt nochmal in einem anderen Journal ein und ich habe jetzt einen neuen Job, ich habe jetzt hier einen anderen Fokus und darauf konzentriere ich mich jetzt. Und siehe da, einfach nur dadurch, dass ich halt losgelassen habe, da halt nicht mehr probiert habe, da irgendwie auf Teufel komm raus, da meine Publikation, meine Veröffentlichung zu bekommen, da waren die kritischen Stimmen dann halt auch nicht mehr ganz so kritisch. Im Gegensatz zu vorher, weil ich einfach dann gesagt habe, nee, ich mache jetzt irgendwie das Beste, halt was noch geht. Entweder die finden es halt gut oder eben nicht. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt am Ende mit der Publikation, wo ich mich vorher dann irgendwie so teilweise in Widersprüche da so verworren habe, da irgendwie auf jede dritte Kommastelle noch versucht habe, alles zu prüfen und da dann einfach auch so ein bisschen pragmatischer rangegangen bin und auch so ein bisschen gesagt habe oder mehr versucht habe zu vertrauen. Naja, es wird halt schon alles irgendwie am Ende. Also ich glaube, da so ein bisschen Gelassenheit mitzubringen, so ein bisschen halt Vertrauen, dass am Ende doch irgendwie alles gut werden wird, ist dann manchmal auch nicht so verkehrt.
Ja, dann habe ich noch eine abschließende Frage, und zwar, wie wichtig war auch das Umfeld, in dem du in der Zeit warst? Weil du hast dann durch diesen anderen Job und den Wechsel dann in dem Moment ja auch von dem Umfeld loslassen können. Mhm. Aber davor brauchst du ja auch ein Umfeld, das dich auch permanent motiviert, eigentlich dran zu bleiben und das dir dann immer noch mal zuspricht und sagt, dann fragt er dich das halt, aber du weißt doch, warum du jetzt hier forschst und warum du das machst. Du weißt es doch, dann mach doch weiter. Das kann man sich selber ja sehr oft sagen, aber manchmal reicht ja auch die eigene Stimme nicht aus.
Genau. Nee, ist ein sehr wichtiger Punkt, das eigene Umfeld. Ist natürlich so, dass das interne Lehrstuhlumfeld, weil die verstehen natürlich genau, was in einem vorgeht. Wenn man da irgendwie monatelang etwas geforscht wird und da kommt irgendwie so jemand und redet das eben nieder, so in einem Satz, das ist natürlich sehr wichtig. Dann natürlich auch die fachliche Betreuung durch den Dr. Mutter, durch die Dr. Vater, die natürlich auch halt nicht nur das Ganze fachlich betreuen, sondern dann natürlich auch immer versuchen sollten, die eigenen Doktoranden zu motivieren. Aber dann natürlich auch das private Umfeld. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, weil ich glaube, die verstehen das halt auch nicht immer unbedingt, wenn man so niedergeschmettert ist, wenn da halt nochmal so eine Niederlage passiert ist, weil das eben teilweise auch ganz schwierig ist, das halt nach außen auch so zu kommunizieren, was man irgendwie so den ganzen Tag lang macht und wenn dann eben solche Rückschritte auftreten. Man sagt ja auch immer, man fragt einen Doktoranden nicht, wie es mit der Doktorarbeit läuft. Ja, es läuft schlecht. Wie soll es auch sonst laufen? und da dann einfach auch, wenn dann eben der eigene Partner, die eigene Partnerin da halt auch so ein bisschen Akzeptanz mitbringen, einfach so ein bisschen der Fels in der Brandung sein kann. Also ich hatte da halt das Glück, in einer sehr glücklichen und stabilen Beziehung zu sein über die gesamte Zeit der Promotion, ohne mich da immer konkret rechtfertigen zu müssen. Manchmal war ich dann einfach abends schlecht drauf, konnte aber auch nicht unbedingt sagen, was jetzt gerade der konkrete Anlass dafür ist. Und ich glaube, wenn man da halt jemanden an der Seite hat, der da mit sehr viel Akzeptanz dem Ganzen begegnet, dann ist da auch sehr viel gewonnen. Und dass man sich, glaube ich, auch darauf einstellen muss, dass man sich nicht gegenüber jedem rechtfertigen muss. Also man hat ja oft so sehr viele Menschen in seinem Umfeld und man merkt ja auch schnell, mit bestimmten Menschen kann man halt über solche Probleme reden, die in so einer Promotion auftreten. Und mit anderen, da kann man es versuchen, aber man merkt halt schnell, die verstehen eigentlich gar nicht, in was für einer Welt ich mich befinde. Aber das eben auch zu akzeptieren. Dann zu sagen, das sind halt andere Lebensumwelten, in denen sich andere Menschen akzeptieren, ohne dem mit irgendeiner Art von Wertung zu begegnen.
Finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Wir hören uns bestimmt bald wieder.
Sehr gerne.